Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. In der heutigen Folge machen wir mal wieder eine kleine Zeitreise. Wir wollen verstehen, welche Rolle Minderjährige bei der Verspottung und Unterdrückung der jüdischen Bevölkerung Anfang der 1930er Jahre und danach gespielt haben. Damals wurde mit kindlichem Eifer und jugendlicher Begeisterung Juden und Jüdinnen verprügelt und gemobbt. Friedhöfe wurden geschändet, Läden geplündert und Synagogen beschädigt. In der späteren Aufklärung hat man sich aber kaum mit den Taten von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und auch in der Forschung bekamen sie wenig Aufmerksamkeit. Bis heute, denn langsam ändert sich das. Der Historiker Frank Bajor hat sich intensiv mit den Taten von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Er bezeichnet sie als Kindertäter. Im heutigen Gespräch will ich herausfinden, wie die gesellschaftlichen Dynamiken auch im Klassenzimmer und auf dem Schulhof um sich gegriffen haben und zu einer Welle aus Hass und Gewalt wurden. Ich bin mir nämlich sicher, wir können in diesen Tagen sehr viel lernen, wenn wir zurückblicken und erinnern, wie schon einmal junge Menschen erst instrumentalisiert und dann zu selbst handelnden Tätern und Täterinnen wurden. Wir gehen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Frank Bajor. Und wir sind drin. Frank, schön, dass du mir zugeschaltet bist heute. Hallo.
Sehr gerne, hallo.
Wir machen unsere kleine Zeitreise und reisen zurück in das Deutschland der 1930er Jahre. Was war das damals für eine Zeit, beziehungsweise wie jung war auch unsere Gesellschaft damals? Denn heute in Zeiten des demografischen Wandels können wir uns fast schon gar nicht mehr vorstellen, dass das damals ja die Mehrheit war, oder?
Ja, die damalige Gesellschaft war ganz unzweifelhaft sehr viel jünger als die heutige. Und als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, 1933, aber auch schon zuvor in ihrer sogenannten Bewegungsphase, waren gerade jüngere Menschen eine besondere Zielgruppe, auf die sie ihre Propaganda ausgerichtet haben, sie attraktive Angebote zu machen versucht hatten. Also das Prinzip, dass Jugend von Jugend geführt werden solle, war ja ein zentrales Prinzip der Hitlerjugend, die dann allerdings im Dritten Reich zu einer Zwangsorganisation wurde, der alle Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren beitreten mussten. Davor schon wurde man, wenn man 10 Jahre alt war, entweder in den Jungmädelbund, wenn man Mädchen war, oder ins deutsche Jungvolk, wenn man Junge war, gesteckt. Und das, was sozusagen mit jugendlichem Eifer und Schwung zu Beginn schien, wurde dann auch sehr schnell durch ausgesprochene Züge einer Diktatur abgelöst, die sich eben auch im Lebensalltag der jungen Menschen ausgewirkt hat.
Wenn du sagst, dass junge Menschen eine ganz konkrete Zielgruppe in Hitlers Propaganda waren, wie wurden die denn erreicht? Damals gab es ja keinen TikTok, kein Social Media. Was waren quasi die Kanäle oder auch die Orte, an denen junge Menschen erreicht wurden?
Ja, die Nationalsozialisten haben sich ganz moderner Propagandatechniken bedient. Also zum Beispiel des Flugzeugs, das Hitler für seine Wahlreden benutzte, der teilweise 4, 5, 6 Reden an einem einzigen Tag hielt. Und es wurde auch filmisch festgehalten, also diese Massenkundgebungen, die Aufmärsche, die damit verbunden waren, die Uniformierung, das alles war, also das kann man sich heute nicht so recht vorstellen, warum an uniformierte Massen so besonders attraktiv sein sollen in einer Zeit, in der man in der Erziehung zu Recht gesagt bekommt, dass es vor allen Dingen auch auf individuelle Entfaltung der Persönlichkeit und auf Selbstverwirklichung ankommt, warum man dann in formierten Massen umherzumarschieren hat, ist erstmal nicht attraktiv, aber die ganz scheint nicht attraktiv zu sein aus heutiger Sicht. Aber das, was damit verbunden war, die Emotionen, die geweckt werden sollten durch die Musik, durch das inszenierte Gemeinschaftserlebnis auch, war natürlich ein zentraler Aspekt. Also die sogenannte Volksgemeinschaft sollte über alle Klassen und Standesgrenzen hinweg zelebriert werden. Wobei dann ein zentraler Aspekt natürlich war, dass die Volksgemeinschaft nicht zuletzt durch diejenigen eigentlich definiert werden sollte, die nicht zu ihr gehören sollten. Das heißt, die ausgegrenzt werden sollten. Und auch das eine Art gemeinschaftliche Ausgrenzung, war ausdrücklich ein Aspekt der Gemeinschaftsbildung, der politisch gewollt war.
Das finde ich total spannend, denn auch da sehe ich ja tatsächlich eine Parallele zu heute. Denn wenn wir auf Social Media blicken, dann wird ja immer gesagt, wer viel Content macht, erreicht auch viele. Und deswegen stellen manche Creator eben 4 bis 5 Videos am Tag online mit ihren konkreten Inhalten und Botschaften. Und Hitler hat damals eben 4 bis 5 Reden am Tag gehalten. Das heißt, man kann schon sagen, da gab es schon eine kleine Parallele, dass man einfach auf Masse gesetzt hat, so wie du sagst. Was mich interessiert, also wenn wir zurückblicken und über junge Menschen sprechen, dann wird eben häufig gesagt, ja, die wussten ja gar nicht, was sie damals getan haben. Oder die wurden eben emotionalisiert, instrumentalisiert. Die waren in so einer vulnerablen, heranwachsenden Phase ihrer selbst. Die waren ja wie fremdgesteuert. Du sagst, das kann man so gar nicht sagen. Warum sind es in deinen Augen trotzdem ja handelnde Subjekte gewesen, so schreibst du es, glaube ich, ja, und nicht einfach nur instrumentalisierte junge Menschen?
Um das mal differenziert zu beantworten, die Sicht, dass junge Menschen instrumentalisiert wurden durch dieses Regime, ist ja keineswegs falsch. Und ich würde das sozusagen nicht einfach nur platt umdrehen, aber immer auch sagen, dass in allen Situationen, denen junge Menschen ausgesetzt waren, immer auch die Frage des eigenen Handelns und des eigenen Gewissens, aber auch unmittelbarer eigener Entscheidungen eine Rolle gespielt hat, wie ich mich denn in einer spezifischen Situation verhalte. Und da stoßen wir auf eine große Bandbreite von Verhaltensweisen. Ich will das vielleicht mal ganz konkret machen an einem lokalen Beispiel. Am 10. November 1938, ein kleiner Ort in Rheinhessen, Guntersblum, werden jüdische Männer, also im November-Pogrom, auf einem sogenannten Schandmarsch durch den Ort geführt. Teilweise müssen sie die Tora-Rolle aus der Synagoge tragen. Wüstenbeleidigungen sind sie ausgesetzt. Und die Schüler der örtlichen Schule haben schulfrei und werden ausdrücklich dorthin beordert. Das kann man auf Fotos auch gut sehen, denn dieser Pogrom ist auf Fotos relativ gut dokumentiert. Und jetzt können wir aber bei diesen Schülern, die dahin gewissermaßen befohlen werden, wenn man so will, können wir ganz unterschiedliche Verhaltensweisen feststellen. Eine Gruppe absentiert sich relativ schnell und geht nach Hause. Eine zweite Gruppe von Schülern, die bleiben einfach am Straßenrand stehen, laufen da also nicht mit. Eine dritte Gruppe von Schülern läuft mit und lässt sich das nicht entgehen, wie diese Männer öffentlich gedemütigt werden. Eine vierte Gruppe äußert verbale Beleidigungen, also beteiligt sich sozusagen an der öffentlichen Demütigung, indem sie den Juden Schimpfworte zuwerfen. Und eine fünfte Gruppe beteiligt sich an den körperlichen Drangsalierungen gegen diese jüdischen Männer. Ein kleiner Junge nimmt da Sand und Steine und wirft sie den Männern ins Gesicht. Der ist 10 Jahre alt. Ein weiterer 14-Jähriger steckt einem der jüdischen Männer, dem man einen Gebetsschal umgehängt hat, steckt diesen Schal in Brand, wirft diesen Mann auf den Boden und trampelt auf ihm herum. Und so haben wir in diesem kleinen lokalen Ereignis 5 verschiedene Verhaltensweisen unter den Schülern, die dahin beordert werden, die bei jedem die Frage aufwerfen, wie hätte ich mich denn damals verhalten und was hätte ich gemacht? Und das ist auch das, worauf es mir ankommt. Deswegen habe ich auch diesen Aufsatz geschrieben, weil im Modus der Kinder man gezwungen wird, einfach genau hinzusehen. Wir haben uns eine Sprache angewöhnt, diese Dinge relativ distanziert zu beschreiben. Da ist dann von den Nationalsozialisten die Rede oder dem Antisemitismus oder auch gerade in deiner Moderation von der Dynamik, der Menschen ausgesetzt waren. Das ist überhaupt nicht falsch. Die sind bestimmten Dingen ausgesetzt. Ich will das gar nicht sozusagen kritisieren. Aber ich würde sagen, Menschen sind immer auch, selbst in solchen Situationen, in der jugendliche Kinder hinbefohlen werden, sind sie immer noch Akteure mit einem eigenen Willen und können sich auf unterschiedliche Weise hier verhalten. Und darum geht es mir, nicht darum, jetzt auch noch junge Menschen anzuklagen oder mich auf irgendein moralisches Podest zu stellen und den Zeigefinger zu erheben, sondern ich möchte, dass die Menschen genau hinsehen, was damals eigentlich passiert ist, ohne distanzierende Bemerkungen und genau aus dieser genauen Analyse dieser historischen Situation etwas lernen.
Wie hast du das denn eigentlich analysiert? Also, dass du ganz genau weißt, es gab diese 5 Gruppen und diese Person war 14 Jahre alt und diese Person war 10 Jahre alt. Wie war da deine Herangehensweise in deiner Arbeit?
Ja, diese Geschehnisse sind vielfach dokumentiert. Also nicht zuletzt auch deswegen, weil die Organisatoren dieses sogenannten Schandmarsches dann nach 1945 durch die Justiz strafrechtlich verfolgt wurden und auch verurteilt wurden. Also nach 1945 gab es entsprechende Verfahren mit unzähligen Zeugenaussagen. Und unter den Zeugen, die da befragt wurden, waren zum Beispiel auch Kinder, die dann über ihr eigenes Verhalten Auskunft gegeben haben und dann gesagt haben, ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht und ich bin damals schnell weggegangen. Und deswegen sind wir, wenn man, da gibt es hunderte von Seiten zu diesen Ereignissen, wenn man sich das genauer anschaut, also sich die Mühe macht, dann auch selber diese Sache zu erforschen, mal ins Archiv zu gehen und den Versuch zu machen, diese Geschichte sich selber zu erschließen und sich nicht nur irgendein Video anzugucken oder sonst was zu machen, sondern dieser Geschichte selber nachzuspüren. Das kann ja auch im kleineren Level mal im Rahmen einer Familie sein. Dann ist, glaube ich, damit ein enormer Lerneffekt verbunden.
Welche Rolle haben denn Lehrkräfte damals gespielt?
Ja, eine sehr ambivalente. Also Lehrkräfte waren vielfach Personen, die Kinder nicht etwa in die Schranken gewiesen haben. Ein Teil der Lehrer waren selbst Antisemiten, die ihrem Judenhass dann nach 1933 freien Lauf gelassen haben, jüdische Schüler geschlagen haben, vor der Klasse beleidigt haben. Da fühlen sich natürlich jugendliche Täter quasi im Recht. Also und vor allem müssen sie ja nicht, das ist ein besonderes Moment, sie müssen ja nicht sich kommen nicht in eine Situation, in der sie sich rechtfertigen müssen, sondern haben das Gefühl, sie würden ja noch den Willen der Lehrer exekutieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber immer auch Lehrer, die sich auch in den Erinnerungen jüdischer Schüler in Anführungszeichen anständig verhalten, also sich nicht an dieser Ausgrenzung beteiligen. Die aber dann selber vielfach in einer Situation stehen, in der sie vorsichtig sein müssen. Die Kinder aus nationalsozialistischem Elternhaus könnten zum Beispiel auch einen Lehrer denunzieren. Eines der frühesten Zeugnisse, denen ich begegnet bin, ich war damals 20 Jahre alt, ich hatte mir die Fernsehserie Holocaust im deutschen Fernsehen angeguckt, 1979. Und dann dachte ich, ach, jetzt gehst du mal in das Stadtarchiv deines Heimatortes und wirst mal selber forschend tätig. Eines der ersten Dokumente, die ich gesehen hatte, das war eine Polizeiakte, da hatten sie einen katholischen Religionslehrer zur Polizei zitiert. Der musste da eine Aussage machen und weil er denunziert worden war von Eltern bzw. Schülern. Und er hatte im Religionsunterricht, er gab ja katholische Religion, über die christliche Nächstenliebe gesprochen und gesagt, dass ein Christ seine Mitmenschen lieben müsse. Und dann fragten die Schüler, und was ist mit den Juden? Soll man die auch etwa auch lieben? Und dann geriet er in die Bredouille und sagte so etwas wie, ja, die Juden sind zwar eine andere Rasse, aber sie seien Menschen wie wir. Und deswegen müsse ein christlicher Mensch, ein Christ müsse die auch lieben. Und daraufhin große Pfui-Rufe in der Klasse, der konnte sich nicht mehr anders Gehör verschaffen, als einzelne Schüler aus dem Unterricht zu werfen. Und daraufhin wurde er zur Polizei zitiert und musste sich dann dafür rechtfertigen, was er da getan hat. Und er bekam dann als Lehrkraft einen Verweis. Da haben Kinder Druck auf den Lehrer ausgeübt, sich entsprechend zu verhalten. Also auch das ist sozusagen eine sehr ambivalente Sache. Lehrer beteiligen sich an dieser Hetze, sie greifen nicht ein, sie sind aber selber durchaus in der einen oder anderen Situation, wo sie selbst aufpassen müssen, sozusagen nicht etwa denunziert zu werden, wenn man allzu offen jetzt für jüdische Schüler etwa Partei ergreift.
Und das ist ja, wenn wir dann über eine Gruppendynamik im Klassenraum sprechen, dann gibt es da sicherlich manche, die das Ganze noch mehr befeuern und andere, die einfach eher mitlaufen oder vielleicht auch selber Angst haben, ausgeschlossen zu werden oder vielleicht eben auch selber denunziert zu werden. Inwiefern, also kann man das denn irgendwie prozentual ausmachen? Gibt es da, also kann man sagen, so viele der Jugendlichen und Kinder waren tatsächlich Vorreiter oder beziehungsweise Anführer und Anführerinnen, wenn man es so sagen kann, was diesen Hass und auch dieses Mobbing anging? Und wie viele waren einfach nur Mitmachende erstmal?
Das kann man jetzt schwer in Prozentzahlen ausdrücken. Wenn ich mal von den Erinnerungen der jüdischen Schüler ausgehe, dann verweisen die immer auf drei Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die Hetzer, die sozusagen Stimmung gegen sie machen. Die größere Gruppe dieser Kinder und Jugendlichen sind die Indifferenten, nicht eindeutig gegen sie Partei ergreifen, aber eben auch nicht für sie. Die gucken dann weg und tun so, als würde das gar nicht passieren. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe von Jungen und Mädchen, die sowas wie solidarisches Verhalten zum Ausdruck bringen. Auch nicht offen, weil das dann schwierig ist, aber nach der Schulstunde oder sich entschuldigen oder ein jüdisches Mädchen oder einen Jungen dann demonstrativ zum Geburtstag einladen oder den Kontakt jedenfalls nicht abbrechen. Das sind die sogenannten Anständigen in diesen drei Gruppen. Das Problem ist, dass die Hetzer schnell den Ton dann angeben. Und in der Erinnerung sind das auf der einen Seite immer Schüler, deren Status in der Klasse oder in der jeweiligen Gruppe selber prekär ist. Und die meinen, sich erheben zu können, wenn sie auf anderen herumtrampeln. Also sozusagen sich dann an die Spitze der Ausgrenzung setzen und dabei dann auf einmal eine ganz andere Zugehörigkeit zu dieser Gruppe finden. Wir finden in dem heutigen schulischen Mobbing eine absolute Parallele dafür. Dann aber, und das macht das Ganze so schwierig, stellen jüdische Schülerinnen und Schüler immer wieder fest, das sind dann oft aber auch sehr beliebte Schüler, die das machen, weil ja auch diejenigen, deren Status gefestigt ist, die als Anführer gelten, die in der Klasse ein hohes Ansehen besitzen, manchmal sich unter so einem immanenten Druck fühlen, diesen Status immer neu bestätigen zu müssen. Also sich ihrer Führungsrolle in der Klasse immer neu zu versichern. Und auch da kann es passieren, dass von denen deutliche Ausgrenzungsimpulse ausgehen. Das ist so das, was in den Erinnerungen der Betroffenen deutlich wird. Und es ist immer ein Gruppenhandeln, das aus einer Gruppendynamik erwächst. Jüdische Schüler werden ja vielfach auch auf dem Schulweg attackiert, verprügelt, beleidigt. Und in Erinnerung ist es immer eine Gruppe, die da agiert, also aufgehetzt von Einzelnen. Es ist nie ein einzelner Junge oder ein einzelnes Mädchen oder sehr selten sind es Einzelpersonen, von denen sozusagen diese Gefahr ausgeht. Das heißt, wir haben hier immer einen Moment, das wir aus dem Mobbing auch kennen, das ist ja ein Gruppenverhalten, das wir absolut auf die historische Situation übertragen können und dass da absolut deckungsgleich ist. Und dass uns natürlich aus der ganzen heutigen Diskussion über Mobbing auch durchaus vertraut ist. Nur dass die heutige Diskussion um Mobbing im Allgemeinen keine historische Perspektive hat. Und dann sagt, na, das ist ja nicht völlig, ein Phänomen ist nicht deswegen völlig neu, weil es jetzt ein neues Wort dafür gibt, nämlich Mobbing, sondern das hat es früher auch gegeben, hatte noch keinen Begriff, aber wir können ganz ähnliche Mechanismen feststellen.
Gibt es denn einen Unterschied im Verhalten von jungen Frauen und jungen Männern?
Ja, diese Unterschiede gibt es und die betreffen vor allem das Maß an körperlicher Gewalt, das fast immer von jungen Männern oder männlichen Jugendlichen ausgeht, also die dann andere Schüler verprügeln. Das machen Frauen eher selten oder eher selten. Das kommt auch vor, dass die sich daran beteiligen, aber im Allgemeinen nicht. Aber es gibt so Formen der psychischen Gewalt, der Spitzenbemerkungen, der Beleidigungen unter der Gürtellinie, die gerne mal offenbar von Frauen oder jungen Frauen ausgesprochen werden, die ja genauso wehtun können wie eine körperliche Gewalt, die man jetzt erfährt. Also auch das ist nicht neu, das haben wir heute ganz ähnlich und hat auch eine entsprechende historische Parallele.
Gehen wir noch mal tiefer rein. Was mich besonders schockiert hat oder eine Vorstellung, die ich besonders grausam finde, war, dass du beschreibst, wie Kinder Gewalt nachspielten, etwa das Konzentrationslager oder eben auch konkrete Übergriffe. Wie wurden denn die Kinder und Jugendlichen über zum Beispiel das Konzentrationslager informiert? Inwiefern wussten sie, wie sie was da überhaupt nachspielten?
Informiert werden sie natürlich von niemandem. Also niemand hält es für nötig, jetzt Kinder irgendwie über Konzentrationslager da irgendwas zu sagen. Das kriegen die aber mit. Die bekommen ja mit, was da zu Hause gesprochen wird. Die bekommen mit, was auf der Straße los ist. Der Vater erzählt, was er in der Zeitung gelesen hat. Man ist ja eingebunden in einen breiten Strom von Gerüchten und von Dingen, die man sich erzählt, auch als Kinder untereinander, die natürlich auch aufschneiden wollen. Und insofern sind Kinder immer auch ein Seismograph für das, was in der Gesellschaft allgemein gesprochen wird. Und das Schockierende ist, dass auch sozusagen Gewalthandlungen in so ein kindliches Spiel integriert werden. Es gibt in einer NS-Zeitung, die heißt Illustrierter Beobachter, eine mehrseitige Fotoreportage, die Kinder zeigt, wie sie auf einem Hinterhof sozusagen die Erstürmung der kommunistischen Parteizentrale in Berlin nachspielen. Die haben dann ein sogenanntes Konzentrationslager errichtet. Davon ist auch die Rede im Text, und ein Junge mit seinem Spielzeuggewehr auf der Schulter wird gezeigt, und dann sind andere Jungen eingesperrt in einen so Hofverschlag, und andere singen das Horst-Wessel-Lied wie die SA. Das sind natürlich Fotos, die so ein bisschen gestellt sind, aber die doch davon Auskunft geben, dass Kinder solche Gewalt, die sie beobachten, von der sie hören, in kindliches Spiel integrieren. Und das gilt, das ist besonders frappierend und schockierend sogar für die Opfer, die im Ghetto das Spiel Appell machen, also und sozusagen diesen morgendlichen Zwangsappell nachspielen. Und aus Auschwitz sind von jüdischen Kindern tatsächlich Spiele wie Gaskammer überliefert. Die kriegen das ja mit, was da passiert, und versuchen damit dadurch fertig zu werden, dass sie das gewissermaßen kindlich nachspielen. Auch das sagt ihnen natürlich niemand. Die Erwachsenen und auch die Männer und Frauen, die Häftlinge, die das sehen, sind völlig schockiert darüber, wie können Kinder das auf einmal machen. Aber es zeigt nur, wie viel die eigentlich mitbekommen, und das ist ihre Art, mit dieser Realität, die sie erfahren, auch umzugehen.
Ja, krasse Vorstellung. Und dennoch wurde dann nachher in der Aufarbeitung von Polizei und Justiz viele Taten ja nicht wirklich ernst genommen, sondern eher als dumme Jungenstreiche, so schreibst du es auch, bezeichnet. Warum oder welche Signalwirkung hatte das erstmal?
Ja, erstmal die Signalwirkung, also wir nehmen diese Strafverfolgung gar nicht ernst und greifen da nicht wirklich ein. Also teilweise geht das bis ganz nach oben. Also Hitler hat manche jugendlichen Attentäter auf eine Synagoge, die hatten versucht, die Synagoge in die Luft zu sprengen. Da ging auch ein Sprengsatz hoch. Die wurden dann erstmal verhaftet und es wurde ein Strafverfahren vorbereitet. Die waren ja schon strafmündig. Es waren alles 4 Gymnasiasten. Und Hitler persönlich amnestiert die und beendet dieses Verfahren. Das ist der politische Wille von oben seitens des Regimes. Wir wollen die nicht kriminalisieren. Und sollen sie doch mal. Das sind ja Leute, die schießen vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinaus, aber die haben das Herz am rechten Fleck und die handeln, statt nur zu reden. Das ist so die Perspektive der NS-Regimeführung. Auf der anderen Seite gibt es da die Polizei und die Gerichte, und es gibt immer noch das Strafgesetzbuch, wo dann Körperverletzung, Landfriedensbruch, Diebstahl auch im Dritten Reich noch gelten, und die Polizei ist eigentlich zur Strafverfolgung ja verpflichtet. Und Und jetzt soll sie aber Jugendliche strafverfolgen, die gegen Juden agieren, die wiederum Gegner des Staates, als Gegnergruppe eingestuft werden. Wenn man die strafverfolgt, kriegt man Ärger mit der Partei oder mit den Eltern. Und das ist immer am einfachsten zu sagen, wir machen da jetzt gar nichts, sondern das ist halt ein dummer Jungenstreich. Da müssen wir drüber hinwegsehen und damit ersparen wir uns den ganzen Ärger. Aber es ist nicht automatisch so die Annahme, wenn jetzt Kinder sich an der Judenverfolgung beteiligten, dass das vom Regime unter allen Umständen immer gut geheißen wurde. Das ist durchaus nicht der Fall, weil diese Gewalt von unten, die da entsteht, fordert ja immer das Gewaltmonopol heraus der staatlichen Institutionen. Nicht zuletzt auch der Gestapo zum Beispiel. Also die gutieren das keineswegs, wenn da junge Leute das Recht in die eigene Hand nehmen und dann mal so auf eigene Faust irgendwas machen. Schaufensterscheiben einschlagen, einen Laden plündern und dergleichen mehr. Das kommt ja vor. Also wenn die das einfach so laufen lassen, das sind das Unbehagen, sie müssen sozusagen die Sache austarieren. In manchen Fällen greifen sie tatsächlich ein. Im großen Rest sind das dumme Jungenstreiche, über die man irgendwie versucht hinwegzusehen, wobei es dann oft bei mündlichen Ermahnungen oder zu mündlichen Ermahnungen dennoch kommt, weil man will natürlich keine Wiederholung solcher Ereignisse haben. Also es ist durchaus für die damaligen Institutionen ein schwieriges Feld.
Und inwiefern ist es dann und in der Vergangenheit oder beziehungsweise nach Hitlers Zeit gelungen, anzuerkennen, dass es Jugendlichen durchaus Freude gemacht hat, Gewalt auszuüben. Also dass es eben auch rückblickend mehr war als nur Jungenstreiche, sondern dass da eben sehr viele junge Menschen sich daran gerühmt haben oder eben wirklich Freude daran hatten, Gewalt auszuüben.
Ja, dazu ist es eigentlich nie gekommen, weil die Strafverfolgung, die ausgeblieben war im Dritten Reich, die bleibt auch ganz wesentlich nach 1945 aus. Die alliierten Siegermächte sind durchaus an dieser Entwicklung beteiligt, weil sie verhängen relativ schnell eine sogenannte Jugendamnestie. Also alle Personen, die nach dem 1. Januar 1919 geboren sind, werden aus den Internierungslagern entlassen und müssen auch nicht am Entnazifizierungsverfahren teilnehmen. Was nicht automatisch heißt, dass jede Strafverfolgung ausgeschlossen ist. Aber wenn man sich einzelne Fälle anguckt, kann man immer schnell sehen, die Staatsanwälte, die Polizei, die halten sich immer sehr schnell an ältere Personen, an Personen, die damals natürlich auch eine ganz andere Verantwortung hatten. Bei denen es auch leichter war, weil sie einen Befehl, noch dazu einen schriftlichen, gegeben hatten, denen diese Taten auch nachzuweisen. Die Jugendlichen klinken sich oft ein in so ein Situationsgeschehen. Und dann ist oft nicht so ganz klar, wer hat hier eigentlich die Anordnung gegeben oder gibt es überhaupt jemanden, den man da klar benennen kann. Und dann sagen die sich, das ist uns alles zu kompliziert. Wir halten uns mal an den Ortsgruppenleiter der NSDAP oder den Kreisleiter oder den obersten SA-Führer an dem Ort. Bei denen ist die Verantwortung ganz eindeutig und das ist vielfach durch Zeugen belegt. Und das ist für uns viel einfacher, als uns mit diesen Jugendlichen abzugeben. Also insofern gibt es natürlich dann, also bleibt die Strafverfolgung aus und es gibt sehr schnell einen Diskurs, in dem Kinder und Jugendliche vor allem als Kinder und als Opfer des NS-Regimes wahrgenommen werden. Und diese Kinder als Opfer ist eben auch so ein Modus, in dem die Gesellschaft sozusagen die eigene Unschuld ein Stück weit diskutiert. Auch wenn man jetzt ernsthaft darüber gesprochen hätte, dass auch Kinder mitgemacht haben, dann wäre es nicht so leicht gewesen zu behaupten, dass man ja gar nichts gewusst hätte und dass man auch nicht dabei gewesen ist. Das ist ja so ein Modus, der sich in der öffentlichen Kommunikation schnell einstellt. Die Verbrechen haben stattgefunden, aber wir haben davon nichts gewusst und keiner war so recht dabei. Und die Nazis, wer immer das war, haben sie verübt. Also das sind genau diese Sprach- und Sprechformeln, von denen ich gesprochen hatte, die eine sehr lang anhaltende Wirkung zeigen. Man kann sozusagen über die Verbrechen sprechen. Man kann sich auch öffentlich darüber empören. Aber so ganz genau hat man dann doch besser nicht hingesehen. Und wenn, dann war nur die sogenannte SS dafür zuständig und die Gesellschaft war gar nicht involviert. Schon deswegen nicht, weil sie davon gar nichts gewusst hatte.
Und wenn wir darüber sprechen, was wir heute aus dem Ganzen lernen können, wäre dann eine Konsequenz zu sagen, dass Kinder durchaus auch strafrechtlich belangt werden sollten, wenn sie gewisse Dinge tun?
Ja, natürlich. Dafür gibt es ja entsprechende Regeln. Und wir haben ja in der Gegenwart, wenn man sich jüngste Vorfälle ansieht, etwa diese rechtsterroristische Jugendgruppe, die sich letzte Verteidigungswelle genannt hat, die aus 14- bis 18-Jährigen bestanden hat, die ja schon konkret Anschläge verübt hatte, dann ist hier, die Strafmündigkeit beginnt ja in dem entsprechenden Alter, dann ist hier auch staatliches Eingreifen ganz zweifelsohne geboten. Und das ist auch ganz wichtig. Und was die Erinnerungskultur betrifft, finde ich es wichtig, dass wir uns eben, dass sich jede Generation, auch die jüngere Generation, selbst diese Geschichte neu erschließen sollte. Die sollte man nicht passiv konsumieren über ein TikTok-Video oder man kriegt ja unzählige Angebote heute. Und es ist sicher gut, dass so etwas wie Erinnerung ein Stück weit staatlich gefördert und institutionalisiert ist. Aber das kann auch schnell dazu führen, dass Erinnerung steril wird oder die kritische Vergegenwärtigung der Vergangenheit, besser gesagt, weil Erinnerung gibt es ja gar nicht mehr, eine persönliche. Und wir hören die immer gleichen Formeln in den Gedenkreden und in den öffentlichen Inszenierungen, die routinisierten semantischen Sprechformeln. Da finde ich, sollte man sich einen eigenen Weg suchen, wie ich das damals Anfang der 80er Jahre unter dem Eindruck dieses Holocaust-Fernsehfilms gemacht habe. Und um mal selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist damals eigentlich passiert, wie haben sich die Menschen verhalten, was kann ich für mich persönlich aus daraus ziehen, statt jetzt allgemeine Lehrsätze herzubieten, sondern zu sehen, vielleicht auch digitale Zugänge zu nutzen, die sich gerade jüngeren Generationen jetzt eröffnen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt zum Beispiel die Mitgliederkartei der NSDAP, die online ist. Da kann man mal nachgucken, war denn der Opa oder Uropa, besser gesagt, auch in der Partei. Und das kann man auch zum Ausgangspunkt für familiäre Erkundungen machen, mal nachzufragen, warum, oder sich weitere Akten anzugucken. Es gibt ja Entnazifizierungsakten, es gibt zahllose Möglichkeiten, sich weitere Informationen zu verschaffen, auch wenn man nicht auf alle Fragen eine Antwort finden wird. Diese Illusion sollte man auch nicht haben, aber es gibt Möglichkeiten, so etwas in diese Vergangenheit einzusteigen, nicht zuletzt in der eigenen Familie, nicht um sich am Ende besser zu fühlen oder sich zu sagen, ja, mir kann das ja nicht passieren. Also wir sind ja in einer demokratischen, ach so geläuterten Gesellschaft aufgewachsen. Ja, man kann vor allem lernen, wie dünn das Eis der Zivilisation ist und dass auch Kinder nicht gefeit sind, die ja im Allgemeinen als, ja, mit dem Begriff der kindlichen Unschuld auch noch bezeichnet werden, dass auch Kinder nicht davor gefeit waren, Verbrechen zu begehen und sich an Ausgrenzungsmaßnahmen zu beteiligen. Also dieses Erschrecken darüber kann auch zum vertieften Verständnis beitragen. Wie gesagt, wie dünn das Eis der Zivilisation ist, dass man sich nicht zu sicher sein soll oder glaubt, man hat, wenn man das jetzt im Geschichtsunterricht behandelt hat, dann hat man schon alles verstanden und dann ist das auch okay.
Welche Entwicklung oder welche Parallele im Vergleich zu früher macht ihr denn heutzutage besonders Bauchschmerzen? Wo ist das Eis konkret in deinen Augen besonders dünn?
Ich beobachte sozusagen wachsenden Bedeutungsverlust von Vernunft und von rationalen Argumenten. Darauf sind wir als Wissenschaftler ja angewiesen. Also wir analysieren die Vergangenheit und wir zeigen auf, was hat dazu geführt, dass Menschen in dieser Situation so und so gehandelt haben. Wir Ich beobachte allerdings, also nicht zuletzt auch befeuert durch die sozialen Medien, die auf der anderen Seite auch ganz viele Vorzüge aufweisen. Ich will da jetzt nicht pauschal irgendwelche Verdammung haben, aber dass wir auch in der öffentlichen Diskussion also eine enorme Emotionalisierung beobachten, dass Hass und Ausgrenzung besonders viel Aufmerksamkeit auch durch die Algorithmen auf sich zieht, besonders viel Beachtung findet und dass sozusagen das klare, präzise, analytische Argument völlig auf der Strecke bleibt und diejenigen am meisten Beachtung finden, die genau nicht exakt argumentieren, sondern vor allem auf der emotionalen Schiene unterwegs sind. Dinge emotionalisieren, extrem vereinfachen und damit im Grunde genommen was uns ausmacht, also auch der Wissenschaft im klaren analytischen Blick zurück, also immer wieder auch die Grundlage entziehen.
Frank, ich danke dir für deine Zeit und für dein Wissen. Und ihr da draußen, ihr habt die Einladung von Frank gehört. Beschäftigt euch mit dem Thema, taucht da ein. Ich verlinke auch nochmal die NS-Datei, wo ihr einmal nachverfolgen könnt, was eure Großeltern, eure Großväter, Urgroßväter zu der Zeit gemacht haben. Das könnt ihr da einmal nachverfolgen. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ich habe es schon gemacht und ich musste dann auch erstmal meine Eltern fragen, hey, wie war denn eigentlich das konkrete Geburtsdatum von jemanden aus meiner Familie, damit man das eben machen kann. Und es ist auch schon interessant, weil es auch zu einem Gespräch mit der Elterngeneration oder eben Großelterngeneration einlädt, wenn man da schon erst nochmal das konkrete Geburtsdatum oder den Geburtsort erfragt, um in der Familienhistorie mehr zu erfahren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Diese Folge verdient, finde ich, ganz viel Aufmerksamkeit. Nochmal dickes Danke an dich, Frank. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön fürs Einschalten.